Martin Groß ist Politikwissenschaftler an der Uni München und hat mit zwei KollegInnen von der Bertelsmann Stiftung und der TU Darmstadt im Mai 2026 eine Arbeit veröffentlicht mit dem Titel The Corden Dilemma: How Voters Evaluate Cooperation with the Far Right in Parliament. Auf Deutsch: Das Dilemma der Brandmauer, wie die Wähler die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten im Parlament bewerten. Hallo Martin.
Hallo.
Was genau habt ihr untersucht?
Wir wollten uns ein bisschen mal anschauen, was Wählerinnen und Wähler eigentlich darüber denken, über die Brandmauer, weil wir das Gefühl hatten, dass häufig auch medial es immer nur zwei Extreme gibt, entweder eine komplette hermetische Brandmauer, also keine Kooperation mit der AfD oder früher auch mit der Linken in den 90er Jahren, oder eben volle Koalition und quasi schon der Untergang der Demokratie.
Das stimmt, ist so ein Death or Glory-Thema, ne?
Ja. Genau, und wir wollten eigentlich sagen oder erstmal untersuchen, wie es gibt ja auch noch Abstufungen, die man haben könnte. Wie stimmt man mit Gesetzesvorhaben der AfD in diesem Beispiel als CDU dem zu, oder nimmt man in Kauf, dass ein CDU-Vorschlag vielleicht mit der AfD-Stimmen durchkommt? Das Gleiche könnten wir für die Grünen, SPD auch machen, wie es ab und an mal doch schon vorkam. Und wir wollten einfach wissen, was Wählerinnen und Wähler dazu denken und ihnen die Möglichkeit geben, das ein bisschen zu evaluieren.
Welche Wählerinnen und Wähler habt ihr euch angeguckt? Also nur die Rechten oder alle quer durchs politische Spektrum?
Wir haben uns alle angeschaut und hatten dafür dann extra ein Survey, eine Umfrage gemacht vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen 2024 für Thüringen und Sachsen repräsentativ und gleichzeitig noch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um das auch repräsentativ abzufragen für alle anderen Bundesländer. Hatten das aber natürlich im Zuge dieser Wahlen gemacht, weil dort die AfD eben vor der CDU stand in den Umfragen oder zumindest die Chance bestand, dass sie die größte und stärkste Partei wird. Und natürlich bei diesen zwei Landtagswahlen immer die Frage im Raum stand, was würde denn die CDU tatsächlich machen in dem Falle, dass sie nur auf Platz 2 landet? Und wollten einfach wissen, was würden aber Wählerinnen und Wähler dort denken und gleichzeitig, was denken aber die Wählerinnen und Wähler in den anderen Bundesländern, in denen nicht akut Wahlen anstanden?
Also was denken die Wähler in den anderen Bundesländern über die Wahlen in Thüringen oder was denken die so grundsätzlich über...
Grundsätzlich zur Brandmauer, grundsätzlich zur potenziellen Zusammenarbeit von CDU und AfD.
In dieser Umfrage, was habt ihr da gefragt? Also wie lautet da so eine Frage, die man gestellt bekommt?
Also wir hatten ihnen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl gegeben und im Grunde hatten wir es so gemacht, wir haben ihnen fiktive Kandidaten gegeben. Ja. Also Kandidaten, die variieren, was jetzt Geschlecht angeht, Alter, Bildung, professionelle Erfahrung, einfach die typischen Faktoren, die man eh immer so abfragt. Hm. Wir haben ein bisschen variiert, wie ihr Standpunkt damals war zur weiteren Unterstützung der Ukraine, zu Migrationsfragen und auch zu Fragen der Umverteilung, also die Themen, die damals am meisten Bedeutung hatten. Heute würden wir wahrscheinlich eher sogar noch Wirtschaftsfragen mit reinnehmen. Und die wichtigste Frage war, dass diese Kandidaten, diese Fiktiven, sich unterschieden haben darin, ob sie eine Kooperation mit der AfD befürworten oder ob sie komplett ausschließen oder eben solche Zwischenformen gutheißen würden. Also was der Standpunkt von fiktiven Kandidierenden sind. Und die Befragten haben dann mehrere dieser Choice-Sets zur Auswahl bekommen, wo sie sich immer zwischen zwei Kandidierenden entscheiden mussten, wen sie eben nehmen und wen sie nicht wählen würden. Und so konnten wir ein bisschen rausfinden, spielt es eine Rolle, wenn wir vor allem variieren, Kooperationsbereitschaft mit der AfD, ja oder nein, für die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kandidat, diese Kandidatin dann ausgewählt wird.
Wie bekommt man sowas repräsentativ? Weil das kann ja jetzt auch passieren, dass du auf einmal ausschließlich AfD-AnhängerInnen in deinen Daten hast.
Also wir haben mit einem Umfrageinstitut zusammengearbeitet. Das ist ein Online-Panel, das heißt, das ist jetzt keine Telefonbefragung. Die Online-Panels, die haben ihre eigenen Probleme natürlich, dass sie ein bisschen die Gebildeteren in der Bevölkerung überrepräsentieren. Mhm. Das wurde von uns nachträglich ein bisschen noch gewichtet, damit es passt mit den jeweiligen Repräsentationsstatistiken für Deutschland. Aber wenn wir unsere Daten anschauen, sind wir relativ nah dran, auch tatsächlich mit dem, was die Leute gesagt haben, was sie später dann wählen würden, dass wir wirklich so um ein Drittel eben AfD-Wählerinnen haben, auch 15-20% BSW-Wählerinnen, gerade in Thüringen und Sachsen. Und der Rest hält sich in etwa so die Waage, wie es eben auch das Wahlergebnis dann gezeigt hat.
Okay, was ist rausgekommen dabei? Was habt ihr gelernt? Wie bewerten die WählerInnen die Zusammenarbeit?
Ja, die Geschichte kann man aus zwei Perspektiven erzählen, je nachdem, wo man normativ wahrscheinlich selbst steht oder welcher Partei man angehört. Also man kann die Geschichte erzählen, wie sie vielleicht am häufigsten erzählt werden würde, ist, CDU-WählerInnen sind durchaus bereit, mit der AfD in gewissem Maße zu kooperieren. Das ist allerdings aus unserer Sicht gar nicht ganz so richtig, weil das erste Ergebnis und das Wichtigste ist, sie lehnen formelle Koalitionen, also feste Koalitionen, überwiegend deutlich ab. Mhm. Und zwar ganz deutlich, egal in welchem Bundesland, egal ob Ost oder West. Den Unterschied, den wir im gesamten Sample bei uns quasi sehen, ist aber, dass sie durchaus offen sind, dass wenn die AfD ohne vorherige Absprache einen CDU-Vorschlag im Parlament zu einer Mehrheit verhilft, dass sie das durchaus akzeptieren, wenn Kandidaten mit so einer Haltung in den Wahlkampf gehen würden, dass sie diese Kandidaten bevorzugen würden. Überraschend ist jetzt eher, dieser Effekt kommt vor allem aus Westdeutschland. Also in Thüringen und in Sachsen finden wir den nämlich nicht. Den finden wir tendenziell dort, aber ist eben nicht statistisch signifikant.
Also das heißt, in Thüringen und Sachsen sind die CDU-WählerInnen gefestigter sozusagen?
So könnte man die Story nämlich tatsächlich spinnen. Es ist eben nicht so, dass alle CDU-Anhänger in Thüringen und Sachsen schon selber Hardcore-Rechtsextrem sind oder wie sie manchmal so abfällig natürlich auch vor allem in den westdeutschen Medien manchmal dargestellt werden. Sondern diese Kooperationsbereitschaft finden wir vor allem in unserem westdeutschen Sample. Natürlich kann man da die Frage stellen, da stand nicht eine konkrete Landtagswahl jetzt an, sondern da ging es eher vielleicht, dass die andere Ideen hatten, wie so generell, was die CDU mal vorschlagen könnte und was sie eben prinzipiell gut finden würden. Und man muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil wir das nicht testen konnten, dass in vielen Landesverbänden in den westdeutschen Bundesländern die AfD eben nicht als gesichert rechtsextrem gilt und das vielleicht bei den Befragten da auch eine Rolle gespielt hat. Sodass die Befragten in Thüringen und Sachsen sind natürlich mit anderen AfD-Politikerinnen konfrontiert worden in ihrem Mindset, als das vielleicht jemand in Baden-Württemberg damals hatte.
Und dadurch, dass da Wahlen bevorstehen oder standen, war es natürlich auch ernster für die. Das könnte ja auch noch was ausmachen.
Genau, das könnte zum einen der Nachteil an unserer Studie sein, eben, dass es so nah an den Wahlen dran ist. Wir würden eher sagen, das ist der Vorteil, weil wir dadurch natürlich auch Befragte zu einem Zeitpunkt nach ihrer Meinung fragen können, indem es wirklich auch virulent ist und klar war, was fordert die AfD, was fordert die CDU direkt vor Ort. Denn wir haben das extra noch kombiniert als weiteren Befund dann, ob dieser Befund auch hält, wenn man noch mit einbezieht, wo diese Personen sich verorten in Fragen der Migration beispielsweise. Und da sehen wir eben, dass Personen, die eine restriktivere Migrationspolitik fordern, auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit, aber ein bisschen stärker ausgeprägt bei der CDU, dann durchaus bereiter sind für etwaige Kooperationen mit der AfD bei Gesetzesvorschlägen.
Kooperationen im Migrationsbereich sind. Du meinst Kooperationen im Sinne von hinter der Brandmauer sozusagen?
Genau, dass sie nicht aber komplett über die Brandmauer springen und die freudestrahlend umarmen und in eine gemeinsame Koalition gehen, sondern dass man aber einen Vorschlag zu einer restriktiveren Migrationspolitik durchaus eher gut heißt, wenn die AfD damit zustimmt, als wenn man eben für eine offene Migrationspolitik ist, ohne offene Grenzen oder halt weniger restriktiv als der Status quo ist.
Also solange es meinen Interessen dient, ist mir auch die extreme Rechte recht.
Exakt. Das ist vor allem für diejenigen in dem Sample, die die AfD als legitimen Partner ansehen. Also es gibt auch einen großen Teil, das ist nicht die Mehrheit, aber doch ein größerer Teil, der eben sagt, die sind per se kein legitimer Partner. Und dann ist auch egal, wie sie zu einzelnen Politikinhalten, zur Ukraine, zur Migration oder zur Umverteilung stehen. Für die ist es quasi dieses demokratische Ideal, mit jemandem wie der AfD wird nicht kooperiert. Mir völlig egal, was dann inhaltlich passiert. Aber es gibt eben einen Teil an Wählerinnen und Wählern, die das anders sehen, die halt sagen, oh, ich würde aber schon gerne meine Politikpräferenz, die ich habe, umgesetzt sehen. Und wenn das nur geht mit CDU und die AfD stimmt dann zu, so be it.
Und das seht ihr quer durchs Spektrum? Also das seht ihr auch bei linken Wählern, dass die sagen, nein.
Nein, tatsächlich der linke Block, also linke, grüne, SPD, wenn man ihn zusammenfasst, aber selbst wenn man es auch einzeln sich anschaut, die sind überwiegend natürlich, bevorzugen die dann in diesem Experiment die Kandidaten, die explizit ausschließen, jemals irgendwas mit der AfD zusammen abzustimmen. Die einzigen, die komplett offen sind für alles, noch mehr als die CDU-Wähler, das sind die BSW-Wählerinnen und Wähler in Thüringen und Sachsen. Was, wer das BSW dort kennt, jetzt nicht so überraschend ist.
Das ist das Hufeisen, von dem es doch immer heißt, dass es gibt's eigentlich gar nicht.
Genau, das würde ich ja auch sagen, dass es das nicht gibt.
Aber man sieht es in deinen Daten.
Das ist richtig. Was eben so konservative Einstellungen oder Ukraine-Politik und Migration gibt es natürlich Schnittmengen zwischen BSW-Forderungen und AfD-Forderungen. Der Unterschied ist ja eigentlich in den Politiken, die sie machen, ist, dass BSW ist auch für eine restriktivere Migrationspolitik, aber eben nicht für, wenn man es jetzt richtig hart formulieren würde, die Blut- und Bodenpolitik, die Björn Höcke in Thüringen verfolgt. Das heißt, natürlich gibt es da Schnittmengen auch mit der thüringischen CDU, die auch eine restriktivere Migrationspolitik fordert, aber trotzdem immer noch in dem Verfassungsrahmen sich befindet, während die Thüringer AfD den dann in diesen Forderungen mit Remigration etc. dann doch verlassen hat im Grunde.
Das alles würde aber dann doch bedeuten, dass die extreme Rechte behandelt werden würde wie eine demokratische Partei. Und das kann doch eigentlich auch niemand wollen.
Das ist dann die normative Frage. Also man könnte auch andersrum natürlich fragen, ist es in Ordnung in einer Demokratie, mehr als ein Drittel der Wählerinnen und Wähler und ihre Präferenzen komplett auszuschließen aus jeglichen Gesetzesvorhaben? Also das war unser Punkt oder auch einer der Punkte, den Christian Stecker als Co-Autor in seinem Buch auch selber macht, ob es nicht sowas geben sollte wie flexible Mehrheiten. Und sein Beispiel ist immer eben das Thüringer Beispiel. Geht denn die Thüringer Demokratie daran zugrunde, dass die Grundsteuer mit CDU und AfD Mehrheit verabschiedet wurde? Oder sagt man, das ist ein Punkt, den wollten viele Wählerinnen und Wähler. Dafür gibt es parlamentarisch eine Mehrheit. Das wurde umgesetzt, aber es heißt noch lange nicht, dass die AfD irgendwie in die Nähe von Regierungsverantwortung gelangt. Und sein Argument ist im Grunde, hätten wir das schon früher gemacht und hätten wir die Daten und auch die Methoden damals schon gehabt. Im Grunde ist das die rote Sockenkampagne der 90er Jahre und der 2000er Jahre reloaded. Wie oft gab es eine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag, die aber nicht genutzt wurde, weil gesagt wurde, die SPD kann nicht mit der Linken zusammenarbeiten, weil die Linke möchte aus der NATO raus. Heißt aber ja nicht, dass man, nur weil man aus der NATO raus möchte, nicht den Mindestlohn erhöhen könnte oder den Spitzensteuersatz.
Das mit diesen flexiblen Mehrheiten, das versucht die CDU ja auf eine Weise irgendwie herzustellen, indem sie letztendlich teilweise Inhalte der AfD übernimmt, Talking Points übernimmt, auch tatsächlich Sprechweisen der AfD übernimmt, in der Hoffnung, damit die AfD kleiner zu kriegen. Das funktioniert aber nicht. Ist das der nächste Beweis dafür, dass die Art und Weise, wie die CDU versucht, die AfD zu bekämpfen, dysfunktional ist?
Ja, das ist der zweite Punkt, den man eben normativ dann wieder sagen kann. Führt das nicht zu einer Normalisierung der Rechten tatsächlich, eben weil man die Talking Points übernimmt, also die Sprechweise, die Inhalte in gewissem Maße? Und die große Frage, die sich daran eigentlich stellt, ist, übernimmt man diese Inhalte eins zu eins, wie die AfD sie beispielsweise fordert und schärft die, oder ja nicht schärft, sondern wie nennt man das, macht sie rund quasi so, dass sie passt in ein konservativeres Bild, ohne die ganzen rechtsextremen Äußerungen, die vielleicht damit mitschwingen. Oder ist es eher so, man schlägt etwas vor, was nicht dem Punkt der AfD entspricht, was aber trotzdem näher an dem liegt, was die CDU selber möchte und nimmt den Kauf, dass die AfD damit dann auch zustimmt. Der Punkt, den wir machen wollten, ist, dass die CDU quasi gezwungen wird durch diese hermetische Brandmauer, dass sie nur noch links von sich Mehrheiten finden kann. Das heißt, ihre eigene politische Präferenz, die sie hat, die auch Wählerinnen und Wähler haben, wenn sie die CDU wählen, wird nie eins zu eins umgesetzt werden können, weil eben nur links der Mitte, also SPD, Grüne und die Linkspartei, für eine Mehrheit quasi zur Verfügung stehen für die CDU, solange sie die AfD komplett ausschließt. Und den Punkt kann man normativ machen, ja.
Und das wäre dann das Dilemma aus dem Titel eurer Arbeit, oder?
Das ist das Dilemma. Und das Dilemma ergibt sich vor allem daraus, dass man aber genauso gut den Punkt machen kann, würde die CDU öfter kooperieren mit der AfD, führt das dann nicht auch zu einer Normalisierung der AfD? Also würden Wählerinnen und Wähler dann vielleicht nicht sagen, ah, guck an, die CDU führt unsere Interessen aus, bringt unsere Präferenzen ein, wir belohnen sie dafür, sondern würden die vielleicht eher sagen, naja, wenn die mit der AfD zusammenarbeiten können, dann ist die AfD eine ganz normale Partei, dann kann ich die auch wählen, falls sie bis dahin noch nicht gewählt haben.
Ließe sich das irgendwie messen, ob das passieren würde, oder könnten wir es eigentlich nur darauf ankommen lassen?
Tatsächlich bräuchten wir dazu Daten, wo man im Zeitverlauf immer wieder dieselben Personen befragt. Das gibt es durchaus mit der deutschen Wahlstudie, der GLES. Das Problem ist nur, in diesen 4 Jahren, wenn die immer zur Bundestagswahl erhoben wird, ist so viel passiert. Eigentlich müssten wir das auf einer regulären oder auf einer kontinuierlicheren Basis versuchen. Wir versuchen das auch dieses Jahr für die Landtagswahlen dann zu machen. Wir haben auch für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt zur Brandmauer Fragen gestellt und als Vorbereitung dann für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin. Aber das sind natürlich nicht immer dieselben Befragten, sodass man irgendwie sehen könnte, bei dieser Person hat sich da ein Effekt eingestellt, sondern wir müssen das irgendwie versuchen, über Aggregatdaten herzuleiten mit allen Problemen, die das halt mit sich bringt.
Aus diesem Dilemma, wie kommen wir da denn dann wieder raus? Wobei, ist ja nicht mein Dilemma, weil ich bin kein CDU-Wähler, aber letztendlich ist es ja doch mein Dilemma, weil ich lebe mit den CDU-Wählern in einem Land.
Ja, also es gäbe unterschiedliche Möglichkeiten. Also um nochmal zurückzukommen auf Christian Steckers Buch mit den flexiblen Mehrheiten. Sein Vorschlag beinhaltet unter anderem, dass man sich aus diesem Koalitionskorsett befreit. Dass man eben sagt, nicht jede Abstimmungsniederlage in einem Parlament für eine Regierung muss zwangsläufig dazu führen, dass die Regierung zurücktritt, sondern dass man vielleicht auch mal akzeptieren muss, dafür gab es keine Mehrheit, es hat sich eine andere Mehrheit in einer Sachfrage oder einer politischen Frage im Parlament gefunden. Das wäre einer der Punkte. Ein anderer Punkt könnte aber natürlich genauso sein, und das würde ein bisschen weitergehen, wenn man so etwas nicht möchte und immer in diesem Koalitionskorsett hängen bleiben möchte, könnte man natürlich auch am Wahlsystem was ändern. Das könnte radikal sein in Richtung reines Mehrheitswahlrecht. Dann gewinnt die AfD aber viele, viele Wahlkreise. Es könnte aber natürlich sowas sein, was wir eben sehen in anderen Ländern wie in Irland beispielsweise, was man durchaus mal testen könnte, dass man eben mehr als eine Stimme hat oder mehr als zwei Stimmen und quasi die Parteien auch ranken könnte nach der Präferenz. Denn was wir gerade bei Kommunalwahlen etc. auch sehen, ist, es gibt fast nirgendwo eine Mehrheit, also eine wirkliche Mehrheit für die AfD, sondern was ganz häufig ist, die AfD wird von vielen Leuten gewählt und von viel, viel mehr Leuten komplett abgelehnt. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Stimmen hätte, dann ist häufig auf Platz 1 würde man vielleicht die SPD sehen, auf Platz 2 die Grünen, aber dann kommt schon irgendwann die CDU und die AfD kommt ganz am Schluss erst. Und diese Präferenzen werden im Grunde gar nicht abgebildet, sondern es wird so getan, irgendjemand gewinnt einen Wahlkreis mit 25% der Stimmen und dann heißt es, die Mehrheit dort wollte diesen Kandidaten, diese Kandidatin. Ehrlich gesagt stimmt das aber gar nicht.
Ist die Welt einfach viel zu komplex geworden, um Antworten auf diese Komplexität bei Parteien zu suchen? Bräuchten wir ein ganz anderes System der politischen Entscheidungsfindung vielleicht? Liquid Democracy war ja mal so ein Ding vor vielen Jahren.
Ja, ich glaube, Liquid Democracy hat sich dann spätestens mit Beppe Grillo in Italien dann zerlegt, wo dann ja doch dann irgendwann kam, dass derjenige, der die Plattform aufsetzt, alles geblockt hat, was nicht seiner Meinung entsprochen hat.
Ja.
Im Prinzip, also ist das natürlich, dass jeder kann teilnehmen, jeder ist im Diskurs, alles ist deliberativ im Habermaschen Sinne. Das ist ein großes Ideal, was aber nirgendwo erfüllt wird, eingeworben werden kann. Es gibt natürlich solche Elemente, dass man sagt, wie man die repräsentative Demokratie, die immer eine Parteiendemokratie ist, der Staat ist einfach darauf angelegt oder jedes politische System ist auf Parteien angelegt. Selbst in diktatorischen Regimen haben wir Parteien, dann sind es halt reine Staatsparteien. Dass man das erweitert durch partizipative Elemente wie Bürgerräte, Bürgerentscheide, das ist ein Mittel, wie man vielleicht Personen dazu bekommt, sich in den politischen Prozess dauerhafter und öfter einzubringen als nur beim reinen Wahlakt. Gleichzeitig sieht man aber auch, selbst wenn das ein bisschen diverser wird von den Leuten, die teilnehmen, es sind immer wieder dieselben Gruppen, die weder bei dem einen noch bei dem anderen mitmachen. Also gerade sozial schwächer gestellte Personen mit Migrationshintergrund, Nichtdeutsche, Alleinerziehende, also Leute mit mehreren Jobs, die haben weder Zeit, sich zu engagieren, noch gehen sie halt zur Wahl. Und im Grunde ist das eines der größten Probleme, die so ein demokratisches System hat.
Wie würde man diese Leute aktiviert bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Danke.
Also wir sitzen gerade dran, also wir ist jetzt ein Teil des Teams, sitzen auch daran, wie man das auf kommunaler Ebene vielleicht ändern kann, weil dort natürlich der Zugang vielleicht niedrigschwelliger ist. Oder wenn man es vorhin bei den Parteien hatte, ich kann nicht zu einer Partei gehen und sagen, ich kandidiere jetzt für den Bundestag, sondern ich muss meistens die Ochsentour ja immer noch machen über die Kommune, das Land etc. Man kann das zum Beispiel niedrigschwellig versuchen. Wäre jetzt ein Argument, was wir häufig bringen könnten, ist, Leute wissen sehr, sehr wenig über Kommunalpolitik. Sie wissen mehr über Bundespolitik, aber auch nicht so viel. Gleichzeitig sagen sie, Kommunalpolitik sei für sie unglaublich wichtig, weil sie erleben es jeden Tag und gehen dann aber trotzdem nicht zur Wahl. Und einer der Gründe ist dann häufig, den wir sehen, dass Recruitment, das Parteien betreiben oder Freie Wählergemeinschaften, wie auch immer, die warten eigentlich darauf, dass Leute zu ihnen kommen. Sie gehen aber nicht unbedingt in dem Maße auf Leute zu, was ich sagen würde, was irgendwie einladend wäre.
Auf dem Parkplatz steht immer nur die extreme Rechte, ja.
Richtig, also das wäre, deshalb, ich widerspreche mich wahrscheinlich jetzt hier in dem Podcast auch ein bisschen selber, weil einerseits kritisiere ich die Parteien dafür, gleichzeitig gehöre ich, und das ist, glaube ich, immer noch die Mindermeinung in der lokalen Politikforschung, bin ich der Meinung, dass wir nicht weniger, sondern mehr Parteien brauchen. Also, dass wir wieder mehr Ortsvereine brauchen von Parteien, weil häufig doch das Gefühl ist, ihr kommt halt nur vorbei, wenn eine Bundestagswahl ansteht oder eine Landtagswahl. Aber die anderen 4-5 Jahre seid ihr gar nicht vor Ort. Wenn ich ein Problem habe, ich kann mich an euch gar nicht wenden, weil der Gemeinderat besteht aus einer Freien Wählergemeinschaft und dann vielleicht noch 2 weiteren Parteien. Gerade in Bayern, Grüne, FDP, Linke, die sind in der Fläche so gut wie gar nicht vertreten. Bei den Grünen wird es ein bisschen besser, aber bei weitem nicht flächendeckend. Und quasi dieser Ansprechpunkt, der fehlt. Gleichzeitig müsste man aber auch sagen, müsste die Kommune selbst, also als Kommune, als Verwaltung, nicht auch irgendwas dazu beitragen, Leute zu aktivieren. Und da ist häufig der Fall, dass uns wiedergespiegelt wird, Leute sind interessiert, werden reingewählt in den Gemeinderat. Und dann kommen die zu der ersten Sitzung und dann wird ihnen ganz häufig einfach einen Haushaltsplan vorgelegt, weil der Gemeinderat muss halt jetzt den Haushalt beschließen. Und die sitzen da und sagen, ich habe keine Ahnung, wie man einen Haushaltsplan liest. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Das heißt, man müsste eigentlich niedrigschwellig schon Leuten, die potenziell Interesse haben, bevor die Wahl ansteht, sagen, was macht Kommunalpolitik aus, was sind eure Rechte, was sind eure Pflichten, was könnt ihr eigentlich machen? Und da sehe ich nicht nur die Parteien und Gruppierungen in der Verantwortung, sondern ehrlich gesagt die ganze Verwaltung in einer Gemeinde. Weil ansonsten machen das die Leute, die Zeit haben und die sich da wirklich reinfuchsen können. Und die machen das toll als Ehrenämtler meistens. Aber es sind halt auch ganz häufig dieselben, die eh schon engagiert sind.
Aber wie würde man die Verwaltungen, die Parteien selbst vielleicht auch in diese Bringschuld bekommen?
Nun, also mein Vorschlag wäre aber, das wäre schon wieder ein größerer Restrukturierungsvorschlag. Mir geht es nicht in den Kopf, ich verstehe, warum es so ist, aber ich verstehe die Begründung nicht. Warum gibt es keine staatliche Parteienfinanzierung für Kommunalwahlen?
Ach,
es gibt es für die Europawahlen. Ja. Obwohl da ja auch gesagt wird, von richterlicher, höchstrichterlicher Sprechung, das ist kein richtiges Parlament. Trotzdem bekommt man Geld dafür. Das Gleiche wird über Gemeinderäte gesagt, das seien keine richtigen Parlamente, sondern ist kommunale Selbstverwaltung, also eher reine Exekutive. Auf dem Papier mag das so sein, dann frage ich mich, warum halten wir dafür dann Wahlen ab? Also für mich steckt in dem Wort Kommunalpolitik, in Politik eben schon, es ist ein Aushandlungsprozess, es gibt einen Wettbewerb, ich kann als Wählerin und Wähler darüber entscheiden, wer was bestimmen soll vor Ort. Und würde man die staatliche Parteienfinanzierung ausweiten, dass man eben finanzielle Unterstützung bekommt, indem man Stimmen einwirbt, würde man auch zum Beispiel kleinere Gruppierungen einfach belohnen für ihr lokalpolitisches Engagement, sei das die ÖDP, Volt oder irgendwelche Bürgervereinigungen, die sich für ein ganz konkretes lokales Interesse interessieren. Und ich fände, das sollte es dem Staat schon wert sein. Da müsste man nicht mal die Summe erhöhen, sondern man könnte es einfach anders umverteilen, dass es vielleicht für den Bund weniger gibt und für die Landtagswahlkämpfe, aber dafür dann eben was auf die Kommunalebene runterbringen.
Aber Bund und Länder müssten es beschließen und die werden sich ja nicht selbst das Wasser abgraben.
Das ist das große Problem. Solange die Kommunen nirgendwo vertreten sind, ich meine, wir haben keine dritte Kammer, die nur aus den Kommunen besteht. Mhm. Das wäre mein großer Kritikpunkt an den Parteien in Deutschland, im Unterschied zu anderen Ländern. Die ziehen ihre prominenten Oberbürgermeisterinnen, die wirklich was geleistet haben und vor Ort sind, einfach nicht hoch in den Parteien oder relativ selten. Boris Pistorius wäre jetzt so ein Beispiel natürlich. Aber ansonsten, wie oft hört man aus der SPD der Klage, ihr hört ja gar nicht auf uns Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort. Und wenn es dann um aber Besetzung von Ministerien geht, ist es dann eher, na, wir nehmen jemanden, der schon lange im Bundestag sitzt. Das ist eine Geringschätzung der Kommune.
Ja, ich bekomme für mein lokalpolitisches Engagement also kein Geld und kann das noch nicht mal als Karrieresprungbrett benutzen.
Genau, ich gelte dann vielleicht eher sogar als Störenfried innerhalb meiner Partei, wenn ich auf Probleme verweise, die in meiner Kommune vorkommen, wo dann ganz häufig auch der Satz kommt, naja, aber das ist ja jetzt ein lokales Problem bei dir vor Ort. Das muss aber natürlich nicht so sein. Gerade wenn wir Fragen haben wie Unterbringung von Geflüchteten oder Sozialausgaben, die Gemeinden eben stemmen müssen oder generell, was Gemeinden einfach ausführen müssen, was Bund und Länder beschließen, ohne dass sie selber mitbestimmen können. Und ganz häufig aber nicht mal das finanzielle Rüstzeug dazu bekommen, um das wirklich adäquat auszuführen. Sie müssen es machen, rechtlich gesehen. Also ich kann nicht einfach aufhören, Baugenehmigungen auszustellen oder Pässe auszustellen, sondern wo kürze ich als Gemeinde? Dort, wo ich noch was selber entscheiden kann. Und das sind Bildung, Kultur, das Schwimmbad, was geschlossen wird, die Turnhalle, die geschlossen wird. Und das ist natürlich aber das Erste, was wiederum Bürgerinnen und Bürger vor Ort natürlich viel eher mitbekommen.
Und was die extreme Rechte momentan bewirtschaftet, womit wir wieder am Anfang unseres Gesprächs wären.
Genau, da muss man, also das klingt jetzt blöd, wenn man sagt, die extreme Rechte zu loben, so meine ich das auch gar nicht, aber
die machen es clever. Ja.
Hat das durchaus verstanden, genauso wie in Großbritannien, genauso wie in Schweden, wo es eben auch schon Studien gibt, für Deutschland gibt es sie jetzt noch nicht so richtig, dass sie es schaffen, einfach zum Beispiel Gaststätten zu übernehmen oder wieder zu eröffnen, dass man eben in Schweden konnte man zeigen in einer Studie, dass dieses Pappsterben, was es dort eben auch gibt, wirklich zusammenhängt auch, jetzt vielleicht nicht kausal, aber ein Indikator dafür ist, wie hoch der Stimmenanteil der rechtsextremen Schwedendemokraten ist. Und genau das funktioniert ja oder versucht ja die AfD in Rheinland-Pfalz und auch in anderen Bundesländern ganz gezielt, dass sie alte Gasthöfe wieder öffnen und sagen, das ist halt der Treffpunkt jetzt vor Ort. Und wenn das der einzige Treffpunkt ist, ja, dann gehen auch Leute hin, die mit der AfD vielleicht am Anfang nichts zu tun haben. Und dann kommt häufig dieser Gewöhnungseffekt, dass man sagt, ja, die sind ja aber ganz nett.
Und sie vertreten außerdem teilweise meine Interessen, also soll doch bitte meine Partei, zumindest wenn es um meine Interessen geht, mal mit denen zusammenarbeiten. Ne?
Genau, also das wäre, wenn sie noch an Interessen interessiert sind, ja. Ganz häufig ist ja aber schon so ein Solidarisierungseffekt, aber auch schon erkennbar, dass dann gesagt wird, Naja, die werden ja auch so angegriffen, dabei sind die doch ganz nett. Oder wie oft hat man früher in den 2000ern gehört, wenn irgendein NPD-Kandidat mal gewählt wurde? Naja, aber der grüßt ja auch immer freundlich und bringt rechtzeitig seinen Müll raus. Und man sagen ja, ja klar, man kann auch ein Mensch sein, der normal im Umgang ist und trotzdem antidemokratische Einstellungen haben. Die sehe ich ja den Leuten eigentlich nicht per se an. Und das ist schon ein subtiles Spiel, was die Rechte da spielt. Und sie spielt das erstaunlich gut. Und die anderen Parteien dem wenig entgegenzusetzen, weil sie häufig in der Fläche einfach zu wenig vertreten sind.
Jetzt sind wir weit abgeschweift. Eigentlich reden wir über das Dilemma der CDU. Es muss doch noch irgendeine andere Möglichkeit geben, da rauszukommen.
Ja, im Grunde gibt es sogar zwei Möglichkeiten, da rauszukommen. Das eine wäre raus aus dem starren Koalitionskorsett, was auch ein bisschen aber mit einer politischen Kulturveränderung einhergehen würde. Zum Beispiel Minderheitsregierung und flexible Mehrheiten im Parlament finden. Und da klingelt aber sofort in Deutschland Weimar.
Davor haben die richtig Angst, ne?
Ja, weil es geht natürlich auch darum, dass man dann durchaus natürlich mal Mehrheiten im Parlament findet, zusammen mit der AfD. Und dann ist die Frage, wie reagiert zum Beispiel aber auch der linke Block in dem Fall? Genauso wie reagiert der rechte Block, wenn es mal in anderen Parlamenten, in anderen Konstellationen eben eine linke Mehrheit gibt, eine linke Minderheitsregierung. Und in Deutschland ist das einfach immer sehr stark immer noch mit Instabilität verbunden, immer noch mit dem Weimarer Trauma. Und dass bisher ja auch Minderheitsregierungen seit 1949 auch nicht so gut funktioniert haben auf Landesebene.
Aber ist diese Angst davor, ist die überhaupt gerechtfertigt? Also es gibt ja genug Länder, in denen es Minderheitsregierungen gibt. Sind die derart dysfunktional, dass wir das wie der Teufel das Weihwasser fürchten müssen?
Ja, da würden, glaube ich, auch in unserem Autorenteam die Meinungen auseinandergehen. Also man kann das einerseits lesen mit Minderheitsregierungen sind im Durchschnitt instabiler und brechen früher auseinander. Man könnte es aber auch so lesen, im Schnitt brechen sie halt 3 bis 4 Monate vorher auseinander als Mehrheitsregierung.
Gut,
die Frage, ob man dieses Vierteljahr jetzt, wie man das unbedingt gewichten möchte. Minderheitsregierungen erfüllen nahezu genauso viele Wahlversprechen wie Mehrheitsregierungen. Das ist vielleicht so der größte Kritikpunkt. Die erfüllen eigentlich beide unglaublich viele Wahlversprechen. Was bei Wählerinnen und Wählern aber hängen bleibt, ist immer dieses eine große, was eben für sie selbst jetzt nicht erfüllt wurde. Also das meinte ich mit politischer Kultur. Wir sind auch unfair den Parteien gegenüber. Wir wollen, dass sie uns Dinge versprechen und Ideologie pur machen.
Mhm.
Dann machen sie einen Kompromiss, weil unser System das eben darauf angelegt. Und dafür kritisieren wir sie dann, dass sie einen Kompromiss machen und behaupten, sie hätten ihr Wahlversprechen gebrochen, weil wir auch nicht verstehen oder viele nicht verstehen wollen, es wird keine absoluten Mehrheiten normalerweise mehr geben für eine Partei, wo es eben CDU pur kann es nicht geben, genauso wenig wie SPD, Grüne oder auch AfD pur. Ich lasse mal Sachsen-Anhalt jetzt vielleicht weg.
In einer Minderheitsregierung kann es dann aber immerhin ein thematisches Pur geben, ne?
Genau, das wäre eben der Punkt, den viele machen würden, dass man sagt, wenn man auch akzeptiert, dass man mal eine Abstimmung verliert, dann kann man immer noch sagen, ich bin grandios, aber kämpfend untergegangen. Ich habe für meine Position gekämpft, die hat keine Mehrheit gefunden. Ich akzeptiere das und ich setze das beispielsweise als Minderheitsregierung jetzt auch um, was das Parlament gemacht hat. Zähneknirschend, aber als guter Demokrat setze ich es um, weil ich weiß, das ist ein Spiel, was natürlich dann nächste Woche fürs Neue losgeht. Das ist quasi eine Denke, die nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode geht, sondern die Akteure sehen sich ja meistens auch in 5 Jahren nochmal. Häufig ja sogar dieselben Akteure. Das heißt, manchmal bin ich auf der Gewinnerseite, manchmal auf der Verliererseite.
Der zweite Ausweg wäre?
Der zweite Ausweg für die CDU ist wahrscheinlich der radikalere sogar. Sie könnte natürlich einfach ihren Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen Linke und AfD aufgeben zugunsten der Linken. Das würde in den westlichen Bundesländern wahrscheinlich sogar einfacher funktionieren. Aber das hat natürlich in den ostdeutschen Bundesländern eine ganz andere Konnotation, weil das ist eben die ehemalige Staatspartei. Da gibt es vielleicht jetzt nicht mehr so große personelle Überschneidungen, aber natürlich spielt das eine Rolle. Und da kann die CDU im Osten, das kann sie eigentlich fast gar nicht machen. Solange sie nicht vorher ausprobiert hat, doch thematisch vielleicht mit der AfD zu kooperieren. Ich glaube, dann zerbricht sie einfach, wenn sie jetzt sagen würde, ja, mit der Linken können wir auch noch zusammenarbeiten, aber nicht nur mit der AfD halt gar nicht. Das wird nicht gehen.
Martin Groß, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ist nicht tot.